Eine Gemeinde möchte ein neues Gemeindehaus bauen und braucht Geld. Da hat ein Gemeindemitglied eine Vision, dass Gott ihnen 6 Richtige im Lotto schenken wird. Also beten sie intensiv für 6 Richtige im Lotto. Der Sonntag, der Samstag kommt, die Ziehung, aber nichts. Sie beschließen auch unter der Woche nun zu beten und treffen sich jeden Abend. Der Samstag kommt, wieder nichts. Aber sie sind sich absolut sicher. Also beten sie nun morgens und abends, jeden Tag, 24 Stunden, nichts. Schließlich machen sie ihr noch eine Gebetskette, bauen andere Leute ein, wieder nichts. Nach 6 Wochen spricht Gott zu ihnen: Okay, Leute, gebt mir endlich einmal eine Chance. Füllt doch nun mal den Lottoschein aus. Es ist nicht einfach, Gemeinde zu bauen. Und selbst wenn wir wissen, was Gott so im Großen will, bleiben die Details manchmal verborgen. Bisweilen fehlt es, wie in der Anekdote, einfach an den praktischen Grundlagen, weil der Fokus einzig auf der geistlichen Dimension liegt. Es ist überhaupt nicht einfach, Gemeinde zu bauen. Und dabei sind wir selbst diversen Konflikten ausgesetzt und lösen auch Konflikte aus. Der Apostel Paulus macht zusammen mit seinem Schüler Timotheus die Erfahrung, dass Mission nicht einfach ist. Sie waren beauftragt, das Evangelium zu predigen. Doch unterwegs ergaben sich manchmal große Hindernisse, Schwierigkeiten und menschliche Konflikte. Wir haben gelesen, wie der Apostel mit seinem Schüler nach Griechenland kommt, um dann dort Gemeinden zu gründen. Dabei musste er aber mehrmals erleben, dass seine Fußmärsche von einer Stadt zur nächsten durch die heutige Zentraltürkei umsonst waren, weil der Heilige Geist es ihm vermeintlich am Ziel verwehrte, dort zu predigen. Der Apostel trat sicherlich seine Reise nicht gedankenlos an. So eine Reise musste gut geplant und vorbereitet werden. Er war im Gebet bestimmt tief mit seinem Herrn Jesus verbunden und bat um Segen für das Vorhaben. Und doch waren seine Pläne zunächst nicht die von Jesus. Der Text hilft uns zu verstehen, dass nicht alles nach unseren Plänen immer verläuft. Und auch der Apostel Paulus tappte ab und zu im Dunkeln, wenn es darum ging, Gottes Willen im Detail zu erkennen. Seine Reisen waren durch Schwierigkeiten und Hürden gezeichnet. Und damit ihr mal eine Vorstellung von der Dimension seiner Reise bekommt, habe ich eine Präsentation dazu vorbereitet und mir mal so mit Google Maps eine Reiseroute zu Fuß vorschlagen lassen, die in etwa der Reise des Apostels auf heutigen Straßen und Wanderwegen nachbildet. Und dabei sind die heutigen Straßen oft auch, gehen sie weit zurück, auch in die antiken Straßen. Paulus nahm sich fest vor, mit seinem Schüler Timotheus in der Gegend der heutigen westlichen Türkei zu predigen. Er machte sich von Lystra nach Westen, nach Asien, einer römischen Bezeichnung der heutigen Westtürkei auf. Doch irgendwie war das nicht Gottes Absicht für Paulus und sein Team. Denn sie machten kehrt. Nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert wurden, das Wort in Asien zu reden. Danach zogen sie durch die Zentraltürkei. Kannst du mal weitermachen? Das geht irgendwie nicht. Danke. Alles zu Fuß, über Berg und Tal, um in die Nordtürkei zu gelangen. Aber auch da heißt es, der Geist Jesus erlaubte es ihnen nicht. Er war 1500 Kilometer strengen Fußmarsch umsonst gelaufen. Damals war Paulus um die 40 Jahre alt, denkt man, und vielleicht auch ziemlich fit. Ein Reisender schaffte damals 25 bis 35 Kilometer am Tag. Paulus brauchte also für diese Strecke schon gut 60 Tage reine Fußmarsch. Ohne Ruhetage, Pausen und Aufenthalte, wohlgemerkt. Desillusioniert laufen sie Richtung Westen, um wieder ans Mittelmeer zu gelangen. Und dort endlich erhält Paulus eine genaue Anweisung. Es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht, eine Vision im Traum. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das war schon eine schwere Geburt. Hätte Gott ihm nicht schon in Lystra den Traum schenken können? 2000 Kilometer Fußmarsch. Paulus brauchte bestimmt einige zerlaufene Sandalen und Geld für die Herbergen. An einer anderen Stelle schreibt er auch von den Gefahren seiner Reise. Also ich bräuchte für die Strecke bestimmt ein halbes Jahr mit Pausen und gut 2,4 Millionen Schritte, sagt mir Google Maps. Mein Handy zeigt mir für den ganzes Jahr 2021, dass ich da gut 2,3 Millionen Schritte wohl im Flachland unterwegs war, in einem Jahr. 6.400 Schritte pro Tag. Gut wären, sagt man ja, 10.000 etwa pro Tag. Was kann der Text uns aber heute sagen? Neben den Ortsnamen und dem Apostel spielt der Heilige Geist hier ja eine wichtige Rolle. Er begleitet den Apostel auf seiner Reise und hindert Paulus interessanterweise daran zu predigen. Dabei ist das, was der Apostel besonders gut kann, das Predigen. Und durch diese Predigten von ihm sind schon viele Jahre lang viele Gemeinden entstanden, ist Frucht entstanden. Jahre vorher war Paulus schon in Phrygien unterwegs und gründete in Ikonion, Lystra und Derbe Gemeinden. Man vermutet, weil er dies vor allem in jüdischen Gemeinden tat, da ging er oft, haben wir gestern auch gehört, erstmal dort, wo sich die jüdische Gemeinde traf. Und dadurch auch für diese Gemeinden zum Ärgernis wurde. Weil das hatten nicht alle Leute angenommen, seine Botschaft, sein Evangelium. Dass man einfach dort seinen Dienst verhinderte, als er wieder da kam. Wir lesen in Kapitel 14 der Apostelgeschichte, dass sie flohen, weil sie mit dem Tod bedroht worden durch seine Landsleute. Bemerkenswert ist, dass Paulus wenn das stimmt, diese Menschen nicht verurteilt, sondern seine Erlebnisse geistlich deutet und später sagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Es klingt fast wie eine Voraussetzung für Mission. Vermutlich ist die Aussage unseres Predigttextes, dass sie vom Heiligen Geist verhindert wurden, eine Umschreibung der Situation, dass Paulus in den Orten dort nicht mehr willkommen war. Er stieß sofort auf Widerstand. Und er gibt eben nicht Menschen die Schuld, sondern versteht diesen Widerstand als Führung Gottes. Paulus schaut durch Gottes Augen auf die Situation und ist flexibel genug, sich von eigenen Prägungen und Vorstellungen zu lösen, um aktuell auf die gegebenen Situationen nun ganz anders zu reagieren. Ich bin auch so Segler. Ich segle manchmal mit einer Crew in der Ostsee, bei Rügen, war auch schon am Mittelmeer mit Freunden. Ein Segeltörn ist ein besonderes Freizeiterlebnis, von dem sich einige Parallelen auch ableiten lassen, wie uns der Heilige Geist im Leben führt. Jesus selbst vergleicht ja das Wirken des Heiligen Geistes mit den Wirkungen von Wind, den wir nicht sehen, aber dessen Kraft wir spüren und nutzen können. Für viele ist der Heilige Geist etwas Unbekanntes. Wenn Kinder darüber nachdenken, dann denken sie auch so, ist das vielleicht ein Gespenst? Unter Gott als Vater oder Gott als Sohn können wir uns etwas vorstellen, aber unter einem Geist, auch wenn er heilig ist, da fehlen uns scheinbar irdische Bilder. Leider ist aber unsere deutsche Bibelübersetzung bei diesem Wort leider ungenau. Im Hebräischen heißt Gottes Geist einfach Luft. Ruach. Im Griechischen ebenso. Pneuma. Luft. Im Lateinischen heißt Geist auch Luft, nämlich Spiritus. Nur im Deutschen sagen wir Geist dazu. Da gibt es eine historische Geschichte dazu, wie es dazu gekommen ist. Aber eigentlich heißt der Heilige Geist in anderen und biblischen Sprachen so viel wie heilige Luft. Streng genommen müssten wir also von Gott als Vater, als Sohn und als Luft sprechen. Und das hört sich natürlich in unserem deutschen Kontext befremdlich an. Aber genauso wie durch das Bild des Vaters und des Sohnes dass wir darin etwas über Gottes Wesen erkennen, erkennen wir durch Gottes als Luft etwas über Gott. Da müsste man eine extra Predigt mal drüber halten. Bewegte Luft ist die Voraussetzung fürs Segeln. Und ein Segler weiß, dass er den Wind nicht kontrollieren, verändern und beeinflussen kann, aber dafür seine Segel richtig setzen zu weiß. Vielleicht unterstützt die Predigt dich dabei, euch dabei, dein Lebenssegel, euer Gemeindesegel etwas besser nach dem Wind Gottes auszurichten. Einmal erklärt Jesus einem interessierten jüdischen Lehrer mit dem Namen Nikodemus, wie der Heilige Geist uns auf geheimnisvolle Weise verändert, führt und in der Welt wirkt. Johannes 3, Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Da ist etwas Flexibles, Bewegtes, Unberechenbares. Christen sind Menschen, die vom Wind Gottes angetrieben werden. Doch dieser Wind weht, wie er will und nicht wie wir wollen. Jedem Segler ist klar, gegen den Wind kann kein Segelboot segeln. So ist es unmöglich, gegen den Willen des Heiligen Geistes etwas durchzusetzen. Und wenn wir dieses eine schon immer so gemacht hätten und früher auch Frucht gebracht hat. Wenn der Wind jetzt anders weht, müssen wir entweder unsere Segel als Gemeinde anders setzen oder unseren Kurs ändern. Am schönsten ist es so, mit dem Wind zu segeln. Gegen den Wind kann man nur mühevoll kreuzen und kommt nur schwer voran. Will man den Hafen verlassen, dann ist die erste Frage immer, gibt es überhaupt Wind? Ist der Wind heute günstig? Gibt es keinen Wind, braucht man den Hafen nicht zu verlassen. Es sei denn, jemand will rudern. Oder man könnte natürlich auch bei einer größeren Motorjacht, Segeljacht, den Motor anmachen. Das kann auch mitunter eine Option sein. Denn Segler gucken dann auch wenn im Hafen kein Wind ist, ob vielleicht auf dem Wasser schon Wind ist. Vielleicht ist ja im Hafen gerade so ein Wind, Stille einfach. Aber weiter draußen ist was zu sehen, eine Kräuselung auf dem Wasser. Da sind Wellen, dort ist Wind. Wenn wir da hinkommen würden, würden wir schon in den Wind gehen können, unsere Segel setzen. Und gerade in den Binnengewässern ist das manchmal so, im Bodensee bin ich auch gesegelt, an der Müritz noch nicht, aber im Bodensee durch die vielen Berge hat man ganz viele Windfelder, die man immer so über dem Wasser sieht. Und dann muss man, um mit dem Segel voranzukommen, von Windfeld zu Windfeld möglicherweise segeln. Man kann gar nicht geradeaus einfach irgendwo hin. Man muss da so ein bisschen flexibel sein. Also könnte es sein, dass man erstmal mit etwas Anstrengung etwas in Bewegung bringt in der Gemeinde, um in den Wind Gottes hineinzukommen. Vielleicht ist das nicht der direkte Weg zum Ziel, aber durchaus ein machbarer. Auf unser Christsein und die Gemeinde bezogen, bedeutet das, offen zu sein für die Dinge, die um mich herum passieren. Und flexibel auf die Ereignisse zu reagieren, die passieren. Gehen irgendwo Türen auf, an die ich selbst gar nicht gedacht habe. Bleiben Türen geschlossen, wo ich wollte, dass sie aufgehen. Wo geht der Wind Gottes um mich herum? Wo weht er? Wir können schnell von einer abgeschauten Idee oder einem großartigen Plan gefesselt sein, ohne zu hinterfragen, ob wir damit überhaupt in Gottes Plänen sind. Und wir merken das spätestens, wenn unsere Pläne nicht aufgehen. Dann haben wir viel Zeit und Mühe aufgewandt, doch ohne Erfolg. Und manchmal, bin ich ganz ehrlich, muss man diese Erfahrung machen, damit wir klüger werden, damit wir in uns gehen, uns selbst reflektieren und uns neu auf Gott ausrichten. Ich habe es am Anfang meines Christseins oft nur durch solche Misserfolge gelernt. Das alte Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt, beinhaltet viel Lebenserfahrung und hilft uns, aufmerksam auf Gottes Wind zu sein. Es kann eine Zeit dauern, bis der richtige Wind aufkommt. Darüber kann man sich aufregen oder es als nicht beeinflussbar akzeptieren und flexibel seine Zeit anders nutzen. Wir können eine großartige Vision entwickeln in dem Programm Vitale Gemeinde, doch die Reise dorthin geht auch über Umwege und Hindernisse. Der Wind weht eben, wo er will. Aber wenn der Wind auf dem Wasser plötzlich dreht, Man ist unterwegs. Jetzt dreht der Wind plötzlich. Hat man nur die Möglichkeit, seinen Kurs neu festzulegen. Ein Ziel, was man sich vorgenommen hat, ist möglicherweise an diesem Tag noch nicht erreichbar. Das hat der Apostel Paulus nicht anders gemacht, indem er andere Optionen verfolgte. Manchmal bläst der Wind recht stark, dann fängt das Boot an, stark zu kränken. Einem Anfänger kann es da schon mal den Schweiß auf die Stirn treiben und er fragt sich, warum er überhaupt auf dem Boot ist und wenn es Gemeinde heißt. Wenn dann noch die Wellen anfangen, die 2-Meter-Marke zu knacken, fängt auch der Ungläubige langsam an, Stoßgebete zum Himmel zu senden. Wenn ich mit anderen Crews mitfahre und ich sage, ich bin Pastor, dann sind die immer heilfroh. Das ist wie ein Talisman, der für das Gelingen irgendwie zuständig ist. Der Apostel Paulus musste nicht nur viel zu Fuß laufen, er setzte sich auch großen Gefahren aus. In einem Brief lässt Paulus einmal durchblicken, was er auf seinen Reisen alles erlebt hat. Da sagt er, 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Ganz ehrlich, also dann nochmal auf ein Boot gehen. Was ist das für ein Kerl gewesen? Also, manche bräuchten da erst noch ein paar Jahre Therapie, um das dann wieder zu wagen. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern und Schwestern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. 2. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 25 bis 28. So kann ein geistgeleitetes Leben aussehen. Es ist nicht alles happy-clappy. Mit dem Wind Gottes unterwegs zu sein, ist keine einfache Sache. Es gibt viele Fehlschläge, die uns aber nicht entmutigen dürfen. Der Baptistenpastor Rick Warren, einer so der weltweit prägendsten Pastoren nach der Jahrtausendwende, gibt in seinem empfehlenswerten Buch Kirche mit Vision viele gute praktische Hilfe, Hinweise für eine gesellschaftsrelevante Gemeindeentwicklung. Seine Gemeindegründung mit dem Namen Saddleback Church gibt es jetzt mittlerweile auch in Berlin. Ja. Und seine Gemeindegründung damals, ja, die ist heute so eine Megachurch geworden. Und er selbst sagt, dass diese Frucht auf vielen sogenannten Missernten beruht. Weil die haben viel versucht. Er schreibt selber, manche unserer Ideen waren spektakuläre Fehlschläge. Und ich wünschte, ich könnte behaupten, dass all unsere Erfolge genauso gekommen sind, wie wir sie geplant haben. Aber das wäre gelogen. Ich bin nicht so schlau. Die meisten unserer Erfolge waren das Ergebnis von Ausprobieren, auch mit dem Risiko eines Fehlschlages, und manche unserer Entdeckungen sind rein zufällig gewesen. Es ist auch so ein bisschen im Reich Gottes wie mit dem Bild vom Acker, was ihr kennt. Man streut den Samen auf und es geht eben nicht überall auf. Aber man streut halt. Durchaus ein bisschen großzügiger, um zu gucken, wo es aufgeht. Rick Warren beschreibt die Geistesführung ebenfalls mit einem Bild aus dem Wassersport. Denn er vergleicht es mit dem Wellensurfer, der die richtige Welle erkennt, mit seinem Brett losschwimmt und dann auf der Welle mitfährt. Dem Profisurfer gelingt es nicht immer, eine spektakuläre Welle zu erwischen. Auch er ist vom richtigen Wind dann abhängig und muss sich oft mit den kleinen Wellen zufrieden geben. Und manchmal wird er auch umsonst losgeschwommen sein. Denn er kann sich keine richtig gute Welle selber machen. Für eine Gemeinde bedeutet das, eine geistliche Welle können wir nicht erzeugen, dafür ist ja Jesus zuständig. Aber wir sollten sie nutzen, wenn sie kommt. Wer aber auch nur auf die eine richtige Welle, die er in seinen Vorstellungen hat, wartet, dass sie kommt, wird die Welle, die Jesus schickt, ebenso verpassen. Wir müssen also den Mut haben, wie die großen Vorbilder, auch Fehlschläge in Kauf zu nehmen. Manchmal muss man 2000 Kilometer umsonst laufen, wie der Apostel Paulus mit seinem Schüler Timotheus, oder auf ein paar vermeintlichen Wellen mitsurfen, wie es Rick Warren versuchte. Nachdem Paulus so weit unterwegs war, machte er dann doch etwas völlig anderes, wie er gedacht hatte. Ich weiß nicht, ob er die Vorstellung in seiner Welt hatte, nach Europa zu gehen. Vielleicht war sein Bild nur seine Region, Kleinasien, die Türkei. Und jetzt wurde er herausgefordert, nach Europa zu gehen, nach Griechenland. Man kann diese Fehlversuche, die er hatte, vielleicht als geistliches Training deuten. Bei dem gilt, probieren geht am Überstudieren. Wichtig ist, sich nicht entmutigen zu lassen, flexibel und kreativ zu bleiben und nach dem Wind Ausschau zu halten, den Gott sendet. Christus ist der Herr seiner Gemeinde. Er ist mein und euer Herr. Er hat seinen Geist gesendet, dass er in uns wohnt und uns begleitet. Und das gibt mir Hoffnung für mein Leben, für unser Leben, für die Gemeinden, bei uns in Zeesen, für euch hier in Brandenburg, Deutschland und die Welt. Weil der Geist Gottes uns leiten kann. Und das müssen wir zulassen. Amen. Ich habe gestern euch als Gemeinde eine Hausaufgabe mitgegeben, die auch eine kleine Reise beinhaltet. Eine betende Reise in eure Stadt, in euren Stadtteil, in den Ort vielleicht, wo ihr wohnt, wo ihr als Gemeinde in kleinen Teams euch aussuchen könnt, nach bestimmten Gruppen, ja, auch spürend, hörend, vielleicht auch riechend. In Berlin riecht man auch ganz viel Gutes, Leckeres, manchmal riecht es komisch. Mal zu erkunden, was ist eigentlich hier los? Und zwar nicht nur so beobachten, aha, das ist hier los, sondern unter dem Motto, mit dem Heiligen Geist dahin zu gehen und zu fragen, was möchte der Geist Gottes, was möchte Jesus uns durch die Beobachtung, die ich mache, die wir machen, uns eigentlich sagen? Gibt es Dinge, die wir sehen können? Wir haben vorhin gesungen, dass Gott ja der Herr der Welt ist. Also können wir davon ausgehen, dass Gott hier außerhalb dieser Räumlichkeiten, bei euren Nachbarn, in den anderen Straßen, der ist da unterwegs, ganz gewiss. Was macht denn Gott da eigentlich? Was tut er da? Wir wollen ja herausfinden, was Gott heute will. Und so kann euch dieses Werkzeug, die betenden Stadtentdecker, ihr werdet das noch irgendwie ausklüngeln, wie ihr das zusammen macht, kann euch helfen, herauszufinden, was hier geschieht, anhand verschiedenster Möglichkeiten. Und dann, beim nächsten Mal, wenn ich komme, schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an und gehen in das Thema stärker hinein, zu schauen, was tut Gott eigentlich hier. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.